SRF 2 Kultur. Das ist die Passage mit dem Feature. Er war ein Solitär im Schweizer Filmschaffner, ein radikaler Querkopf, ein experimentierfreudiger Grenzgänger. Peter Liechti. In rund 30 Jahren hat er an die 20 Filme gemacht. Filme, die sich formal zwischen Dokumentarfilm, Essay, Experimental-, Musik- und Spielfilm bewegen. Seine letzte Arbeit, Vaters Garten, Die Liebe meiner Eltern, wurde vor 3 Wochen erst als bester Dokumentarfilm mit dem Schweizer Filmpreis geehrt. Eine kurze Freude nur für Peter Liechti. Freitag vor einer Woche ist er gestorben. Es bleibt sein Werk. Und das ist einzigartig. Die Feature-Autorin Grace Yoon hat Liechtis Schaffen nachgespürt, ausgehend von seinem jüngsten Film. Ihr Feature ist durch den Tod Liechtis unerwartet zu einem abschließenden Porträt des Ausnahmekünstlers geworden.
Setzt euch doch bitte. Eher. Genauso. Etwas näher. Bitte.
Noch ein bisschen näher.
Noch näher?
Ja, genau so.
Also ich war sehr überrascht, dass du das mit uns machen willst.
Darum
hatte ich auch
ein bisschen
Schiss.
Liechtis Hasen. Feature von Grace Yoon.
Wenn wir unterwegs sind, nicht? Also wenn wir große Reisen machen. Für mich war nie irgendwie nur das Ziel, möglichst viel zu sehen in anderen Ländern, um so ein Inventar anzureichern, sondern es geht auch immer darum, das eigene besser zu verstehen, indem man reist. Ich denke, man lernt sich kennen auf Reisen. Viel besser, als wenn man nur zu Hause sitzt. Ich denke, ich habe nie so viel über die Schweiz gelernt, als wenn ich im fernen Osten war. Sehr eindrückliche Reisen und Begegnungen mit mir selbst eigentlich.
In Mohammeds Büro in einem Grenzposten zu Angola hing ein Poster an der Wand mit einem Totenkopf drauf. Unter dem Totenkopf stand »Life is hard and then you die«. Seit 30 Jahren rauche ich Zigaretten. Alle auf die Lunge, alle aufs Herz. Schon lange ekelte mich die Raucherei. Schon 100-mal wollte ich aufhören damit. Auf den vollkommenen Stillstand läuft diese Entwicklung hinaus, aufs langsame Abkratzen. Doch jetzt ist Schluss. Heute ist der letzte Tag. Der letzte Zug aus der letzten Zigarette. Das letzte Glimmen. Und dann kommt der Morgen. Und dann wird einfach losmarschiert. Laufen gegen das Rauchen. Immer gegen Osten. In St. Gallen bin ich schließlich aufgewachsen. Dort, wo alles angefangen hat, da wird sich auch wieder ein Ende finden. Man fühlt sich gut, wenn man sich was vorgenommen hat. Man hat einen Plan. Und Pläne haben immer Zukunft.
Über Hans im Glück, ja, also der ja eigentlich daherkommt als Raucher respektive Nichtraucherfilm. Und ich finde das eigentlich ganz lustig, weil Peter damit einen Vorwand hat, um eigentlich einen Film über seine Heimat machen, über die Ostschweiz. Ein ganz subjektiver, persönlicher Blick auf seine Heimat. Und somit kann man doch eigentlich auch sagen, der Hans im Glück ist ein Heimatfilm. Natürlich der speziellen Art.
Hans im Glück, das ist ja das Paradebeispiel vom wandern durch die Landschaft und sehen, was da überhaupt passiert, auch mit dem Bild. Also ich glaube, das ist wirklich ein sehr neuer Blick auf die direkte Umgebung.
Ich finde, dass er in seinen Filmen eigentlich immer eine große Herausforderung auch für sich selber sucht. Er lotet auch seine eigenen Grenzen aus. Also ob es jetzt ist, dass er dreimal von Zürich nach St. Gallen wandert, was ja nun ist wirklich eine einsame, anstrengende Geschichte ist. Ob er jetzt einen Film dreht in einem einsamen Plätzchen im Wald oder auch ob er es in der Atmosphäre seines Elternhauses aushält. Das ist auch nicht selbstverständlich, ja, als erwachsener Mensch, wo man doch sich so sehr anders entwickelt hat, als das Elternhaus es vorgegeben hat. Also ich finde, da geht er wirklich immer auch an seine eigenen Grenzen und wirft damit auch seine ganze Person natürlich dann in diese filmische Arbeit hinein.
Meine Damen und Herren, das Zugteam begrüßt Sie in dieser Region nach Winterthur, Riel, Großau, St. Gallen und wünscht Ihnen eine angenehme Reise.
Vor einiger Zeit bin ich per Zufall meinem eigenen Vater begegnet. Ich habe ihn auf der anderen Seite des Bahnhofplatzes entdeckt. Erst war ich mir nicht sicher. Und als es keinen Zweifel mehr gab, habe ich kurz gezögert, bevor ich auf ihn zuging. Wir hatten uns lange nicht mehr gesehen. Ich habe meinen Vater noch nie zufällig getroffen, losgelöst vom familiären Kontext, im anonymen öffentlichen Raum. Das Erste, was ich empfand, war eine seltsame Traurigkeit. Der alte Mann dort, mein Vater, dort ging er über die Straße. So ungeschützt kam er mir vor, inmitten der fremden Menschen. So verloren. Ich konnte nicht zulassen, dass er einfach wieder verschwand in der bedeutungslosen Menge vor dem Bahnhof. Als er mich dann auch sah, zeigte er ein überraschtes Lächeln. Ach du? Wir waren beide verlegen. Was machst du denn hier? Wie geht's dir denn so? Warum konnten wir uns nicht freudig umarmen bei diesem Wiedersehen? Warum verhielten wir uns wie zwei Ertappte?
St. Gallen, Besuch bei den Eltern. Gut sind sie drauf, die beiden. Vater macht es richtig Spaß, gefilmt zu werden.
Hoffentlich sieht man, dass es super ist. Sieht man das denn auch im Film?
Ausgesprochen munter kommen sie mir vor heute früh. Trotzdem oder gerade deshalb ein seltsames Gefühl, die eigenen Eltern zu verewigen. Erinnerung auf Vorrat.
Das ist verewigen. Nichts.
Und Mutter hat spontan so reagiert, oder? Aber sie war verlegen, sie wusste nicht, was sagen und sagte dann einfach, willst du uns verewigen? Damals bei Hans im Glück, also vor 12 Jahren, bei diesem Kurzbesuch hätte niemand von uns nur im Entferntesten daran gedacht, dass man da mal einen Film zusammendrehen wird. Ein Freund hat mir einmal gesagt, es war so ein langer Abend, viel getrunken. Da hat man mich gefragt, was machst du eigentlich als Nächstes, oder? Da habe ich gesagt, ich weiß das noch nicht. Du wirst jetzt zuallererst mal einen Film über deine Eltern machen. Da habe ich mir gedacht, mein Gott, eigentlich hat er recht, weil meine Eltern sind schon sehr alt und tatsächlich war das ein Thema, das im Hintergrund natürlich irgendwo bei jedem Menschen vorhanden ist. Und ein Thema, vor dem ich mich aber auch extrem gefürchtet habe. Also ich bin dem Thema ausgewichen, solange ich konnte. Aber in dem Moment war das für mich wie ein Befehl und ich musste ihm recht geben. Und von dem Moment an habe ich mich mit der Idee befasst, einen Film zu machen. Das ist dann noch etwas länger gegangen, bis man dann an die Realisierung herangegangen ist. Aber das war eigentlich die Initialzündung. Und im Nachhinein hat mir das zu denken gegeben und ich dachte, es ist eigentlich etwas Seltsames, die eigenen Eltern verewigen, also indem man sie festhält, oder? Das ist so, wie wenn man der Gegenwart nicht mehr traut, oder indem man diese Verewigungsrituale vollzieht mit der Kamera. Das ist mir aber erst später so durch den Kopf gegangen. Zu Vaters Garten, die Idee ist viel später entstanden. Es gibt ganz klares Konzept im Film von Aufnahmen, die generell ganz beobachtend sind. Und das ist die sogenannte dokumentarische Kamera, sage ich dem mal, wo ich einfach zu Hause bin bei meinen Eltern mit der Kamera und beobachte, was sie tun. Ich schaue einfach zu, was ihr Alltag ist, was sie jetzt gerade kochen oder essen oder ins Bett gehen oder frühstücken. Und da sind manchmal sind beide drauf, manchmal ist nur Vater, manchmal ist nur Mutter. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist diese Spur. Und dann gibt es etwas ganz anderes und das sind die Gespräche. Die habe ich im Grunde genommen nur für den Ton aufgenommen und da habe ich einzeln gearbeitet. Also entweder Mutter oder Vater. Ich habe mit beiden etwa je 10 Gespräche geführt, einzeln. Während der ganzen Zeit, also das war die Drehzeit, das waren etwa 15 Monate, die ganze Drehzeit.
Und würdest du nochmal seinen Sohn wählen, wie ich einer bin?
Um Himmels Willen, das sind Fragen. Vielleicht schon einen einfacher Denkenden. Du hast immer rebelliert. In deinen Sturm- und Drangjahren hast du mich immer wieder an einem Wort aufgehängt. Und ich konnte mich nicht wehren.
Und du, Vater?
Also, früher war uns Wind und Weh, wenn es hieß, der Peter kommt. Weil wir wussten, wenn wir nur ein falsches Wort sagen, ist der Teufel im Dach. Man hatte den Eindruck, wir hätten mehr oder weniger alles falsch gemacht. Darum hatten wir auch immer wieder diese Spannungen. Doch heute ist es nicht mehr so. Darum sage ich, heute haben wir es schön.
Gerade ausgegangen mit uns. Bei uns war das immer wie eine Dreieckssituation. Vater, Mutter und Sohn. Jeder hatte seine eigene Sicht. Ja, da ist nie eine Harmonie gewesen. Eine ganz neue Zeit war angebrochen. Eine Zeit der Jugendrebellion. Wir sind dem völlig hilflos gegenübergestanden. Papi konnte dieser Entwicklung noch viel weniger folgen. Sein eigener Sohn war für ihn so fremdartig, wie ein Kuckucksei.
Es geht vordergründig in erster Linie mal um ein Porträt meiner Eltern. Mittlerweile sind sie gegen die 90. Ich hoffte damit auch ein Porträt einer jetzt verschwindenden Generation zu machen, einer Generation, die unser Land geprägt hat. Es ist die Generation, gegen die man sich am heftigsten abgesetzt hat, von, würde ich fast sagen, jetzt allen Generationen, Konflikten, die ich erinnere und mir vorstellen kann, auch in der Vergangenheit, die je stattgefunden hat. Der Untertitel ist ganz wichtig, die Liebe meiner Eltern, das ist doppeldeutig, nicht? Das beinhaltet sowohl ihre eigene Ehe, ihre persönliche Liebesgeschichte. Andererseits natürlich beinhaltet es auch die Frage, die Liebe der Eltern zu ihren Kindern und umgekehrt.
Ja, bist du schon da?
Jetzt ist Mutter schon zweimal aus der Badewanne gefallen. Wieso habt ihr noch immer keinen Griff angebracht an der Wand?
Ich würde es nie riskieren, in ein Plättli hineinzubohren.
Handwerker könnten das problemlos.
Aber Peter, die Frage ist, ob das gestattet ist, in eine neue Plättli-Wand.
Man könnte ja fragen.
Ein Loch in einer Plättli-Wand kann man nicht verputzen. Das bleibt ein Loch.
Das wären ja keine Löcher. Das wäre ein Griff.
Nein, das will ich nicht. Wegen dieser kurzen Zeit müssen wir nicht noch zwei Löcher in eine neue Plättli-Wand bohren.
Ja, du brauchst es nicht. Ich brauche es.
Zwei Löcher in die Wand, wegen der paar Jährchen.
Du weißt ja nicht, wie lange wir noch leben.
Die, die nach uns hier einziehen, werden fragen, was ist mit diesen Löchern in der Wand? Und dann heißt es, der Licht.
Ich denke, noch zwei Löcher in so einer Wand machen. Und noch ein Umtrieb hast du noch einmal. Wir müssen es dann machen lassen, wieder die Blättchen, dass wieder eine saubere Wand ist. Nein, nein, also da mache ich, ich mache es nicht. Ich mache es nicht.
Ich versuche mir eine möglichst vielversprechende Versuchsanlage zurechtzulegen am Anfang einer Arbeit und dann geht's los. Ja, also die Idee mit diesem Kasper-Theater zu arbeiten, die war von Anfang an da. Weil es gibt dafür zwei verschiedene Gründe. Der wichtigste Grund ist, dass ich auf keinen Fall meine Eltern ausstellen wollte, vorführen wollte. Sie nicht exponieren wollte mit ihren ganz persönlichen, schwierigen, zum Teil auch sehr intimen Aussagen, sondern dass ich das den Puppen überlasse, diese Statements zu machen. Und da findet eine Übersetzung statt, die das dann erträglicher macht. Da akzeptiert man es. Diese Puppen, die sind auch niedlich ein Stück weit, sie sind lustig. Man akzeptiert ganz schreckliche Dinge eigentlich auch, die gesagt werden. Und ohne, dass die Eltern dadurch zerstört werden. Also das war ganz sicher der wichtigste Punkt. Ein Schutzmechanismus vor Entblößung, oder? Aber natürlich hat das Kasper-Theater auch mit Kindheit zu tun, nicht? Also ich habe gespielt mit diesen Kasper-Figuren. Ich liebe diese ganz einfachen Handpuppen. Das Wilde, das sie haben und das Einfache zugleich. Und wollte auch einmal in diesem Film mit diesem Element jetzt arbeiten. Das war natürlich sehr schwierig, also bis wir das einigermaßen im Griff hatten.
So, dann geht man ins Kino und sieht eine stimmige Geschichte, die, wo alles schön zusammenpasst. Das war wirklich einfach vor allem mal ganz, ganz viel Arbeit. Ich kann dazu sagen, dass Peter die Hasen dreimal gedreht hat. Das heißt, ich habe die auch dreimal geschnitten, die ganzen Szenen. Also wobei, es waren noch mehr am Anfang, weil naturgemäß ist ja der Rohschnitt länger als der Feinschnitt. Das ging dann auch nicht, dass man das nur Skizzen schneidet. Da musste man wirklich alles schon ganz genau schneiden. Also dreimal gedreht, dreimal die Sprachaufnahmen mit den Schauspielern und dreimal alles geschnitten. Das sind keine Luxusbedingungen, auch die lange Schnittzeit, die er jeweils braucht. Ich glaube, das ist auch sehr professionell, weil er auch wirklich einschätzen kann, was es braucht in der Postproduktion für seine Filme. Und damit liegt er auch richtig. Dadurch hat er auch nicht Überzeit, ja, wie viele andere Filme dann, die zu knapp kalkulieren. Und also so kann ich wirklich sagen, das war eine sehr, sehr minutiöse Arbeit, die quasi empirisch entstanden ist, indem man immer wieder schaut, immer wieder in Frage stellt, überprüft und verbessert. Dahinter oder davor war natürlich einfach die Idee mit diesen Hasen, und die natürlich sehr, sehr schön ist. Und ich glaube, dass es ihm auch gelungen ist, dadurch diese ganzen Gespräche mit den Eltern, die ja zum Teil sehr hart sind, erträglich zu machen. Ich finde, das ist wirklich eine sehr schöne Idee. Also da passt auch dieses Wort feinfühlig dazu, ja.
Ich habe einfach gerne Ordnung. Das ist vielleicht angeboren. Das ist jetzt einfach in mir drin, dass man sich unter Kontrolle hat. Und Kontrolle, das war schließlich mein Beruf. Ich fühle mich wohl so. Ich würde mich verloren fühlen, wenn ich nicht wüsste, wo ich stehe. So hingegen weiß ich immer, wo ich stehe.
Am Anfang war ich eifersüchtig auf den Garten. Ich war immer allein. Erst waren es die Kollegen. Zweimal in der Woche ging er turnen. Und am Samstag und Sonntag ging er zum Training. Und danach kam der Garten. Wieder war er nicht da. Nur der Garten. Immer der Garten. Es war wie eine Flucht. Vor mir ist er geflohen. Von meinen Ansprüchen. Von meinen Träumen. Florenz, Michelangelo, Akropolis. Er hatte nie solche Träume wie ich. Er ist einfach zufrieden, wenn er nette Kameraden hat. Ich habe mich sehr zurückgezogen und bin immer mehr in die Bücherwelt gegangen. Das musste mir eigentlich genügen.
Ich glaube, etwas vom Wichtigsten, was ich gelernt habe, ist, zuzuhören. Ich habe meinen Eltern nie wirklich zugehört. Ich wurde sofort wütend oder habe sofort interveniert. Als Regisseur wurde mir plötzlich klar, aufgepasst, ich bin im Grunde genommen genau gleich. Und wenn ich das jetzt mache, dann bremse ich meine Eltern und dann habe ich verloren, dann wird da nichts aus diesem Film. Ich bin als Sohn hier, zweifellos, aber ich bin vor allem auch als Regisseur hier. Ich muss jetzt einfach mal zuhören und zuschauen. Da habe ich plötzlich viel mehr erfahren und viel mehr kapiert auch aus der Welt und vom Denken von meinen Eltern. Ich habe zu Hause bei meinen Eltern immer allein gearbeitet. Also das wäre unmöglich gewesen, dass da noch eine Equipe dabei ist, ein Tonmensch oder ein Kameramann. Ich habe das selber gemacht und das hat auch sehr gut funktioniert schlussendlich. Hingegen die ganzen Aufnahmen dann mit dem Figurentheater, das war ein richtiger Spielfilm.
In dem Fall Prost.
Prost.
So, nein, da, mal so.
Mich interessieren diese Begriffe Dokumentarfilm und so weiter eigentlich überhaupt nicht. Mich interessiert das Kino, gutes Kino, guter Film, wie weit das fiktional ist oder dokumentarisch. Je mehr sich das vermischt, umso besser, weil ich denke, dass die fiktionalen Teile sehr oft sehr viel ehrlicher sind als die Behauptung von Realität in den dokumentarischen Teilen, nicht? Also insofern hat mich das von ihm schon immer sehr interessiert, die Filme zu inszenieren. Ich glaube, ich mache nicht wirklich Dokumentarfilme in diesem Sinne.
Das Gebet für die Schweiz. Herr, ich danke dir für unsere schöne Heimat, wo bis jetzt hat dürfen so viel Bewahrung erleben. Zwei Weltkriege sind mir verschont geblieben. Und es ist schon so, es wird immer schwieriger zum Regieren. Herr, ich bring dir einfach unsere Regierung, dass du sie mit Weisheit füllst.
Kürzlich hat ein Freund festgestellt, dass es ihm unmöglich sei, irgendwelche Gemeinsamkeiten zwischen mir und meinen Eltern zu finden. Reflexartig hatte ich mich gewehrt und geantwortet, dass es zweifellos welche gäbe, auch wenn die Verwandtschaft nicht auf den ersten Blick erkennbar sei. Trotz aller Verdrängungsnot kristallisierten sich im Laufe der Zeit Eigenschaften heraus, die eine erbliche Belastung, das abstammungsbedingte Verhängtsein, also eine nahe Verwandtschaft, mit schonungsloser Deutlichkeit ans Licht bringen. Die Mischung aus Mutters Neigung zu religiösem Übereifer und Fanatismus und Vaters verhaltensauffälligem Drang zu Ordnung und Übergründlichkeit bis tief hinein in die menschlichen Beziehungen. Das ist natürlich ein schwer zu verkraftendes Erbgut, Das zerrt an einem. Und zwar an jeder Ecke der Persönlichkeit. Und man muss sich in Acht nehmen, nicht auseinanderzukrachen unter dem Druck dieser doch sehr belastenden Veranlagungen. Man bildet gewissermaßen eine stete Gefahr für sich selbst und alle, die ins Wirkungsfeld solcher Kräfte geraten. Doch so bin ich nun mal in die Welt entlassen worden. Und die Welt ist ja selber voller Spannung und elektrischer Felder, die einen von Anfang an in eine bestimmte Richtung zwingen. Vielleicht ist es das, was gewisse Leute meinen, wenn sie von Magnetismus sprechen.
Was in dem Buch Klartext drin ist, das ist ja nur ein kleiner Teil, Texte, die sogenannte Selbstgespräche, nicht? Das ist alles während der Zeit, der Drehzeit. Also insgesamt könnte man sagen, über 3 Jahre hinweg, während der Arbeit an diesem Film entstanden. Die anderen Texte beruhen auf Protokollen mit den Eltern, bei Klartext. Aber auch bei anderen Filmen, wo ich die Texte selber gemacht habe, wie der Ausflug ins Gebirge ganz früher oder eben Hans im Glück. Die Texte sind immer während der Aufnahmen entstanden, nicht vorher und nicht nachher.
Im Übrigen nicht ganz ungefährlich, wildfremde Menschen zu filmen. Ich denke an meine Zeit in Afrika. Die vielen offenen Blicke hatten mich unvorsichtig gemacht. Und da steht diese schöne junge Frau, einen riesigen Packen auf dem Kopf, vom World Food Program. Das Ding wiegt mindestens 20 Kilo. Kaum habe ich sie im Visier, erstarrt sie. Und dann ist alles sehr schnell gegangen.
Das sind ja Peters eigene Texte. Die hat er ja genau wie das Drehen der Bilder, hat er diese Texte geschrieben während seinen Fußmärschen. Das gehörte zu den Dreharbeiten, ja. Und während der Schnittphase hätte man ja denken können, wenn so ein Text irgendwie nicht ganz gepasst hätte oder so, dass man ja das nochmals neu schreiben kann oder noch was dazu erfinden kann. Das hat er nie gemacht. Nie.
Guten Tag, ich bin der elektronische Fotograf und möchte mit Ihnen zusammen ein gutes Foto machen. 3, 2, 1. Sind Sie zufrieden mit dem Foto?
Ich habe auch gar kein großes Interesse, Geschichten zu erfinden. Geschichten, die außerhalb von mir passieren oder die außerhalb meines Erfahrungskreises sich abspielen. Ich genieße das durchaus im gewissen Erzählkino oder ich lese natürlich auch gerne Roman. Aber grundsätzlich bin ich jemand, der den Essay, also das Essayistische, das persönliche Herangehen wichtig ist, oder? Also ich kann nur im weitesten Sinne von mir erzählen, von meinen Erfahrungen, von dem, wie ich die Welt erfahre, was mir passiert, Leute, die ich kennenlerne. Und wenn ich einen Film mache, dann muss ich mich hereinbringen können. Ich muss eine Beziehung herstellen können, sonst wird das kein Film von mir, sonst ist das uninteressant, dann ist das einfach eine Dokumentation. Und das mache ich nicht, ich bin kein Reporter. Ich muss meine Autorenschaft immer mitdenken können, wenn ich etwas mache. Auch wenn ich über jemand anderen etwas erzähle, erzähle ich natürlich die Art und Weise, wie ich erzähle, was ich erzähle, hat sehr viel wiederum mit mir zu tun. Und ich möchte das transparent machen und finde das wichtig, dass das spürbar bleibt. Film ist die wunderbare Möglichkeit, 3 mir ganz wichtige, nahe Ausdrucksformen der Kultur, der Kunst zusammenzubringen. Also ich habe Text im Film, ich kann mit literarischen Elementen arbeiten. Ich habe Ton im Film, das heißt, ich kann Musik, ich kann Geräusche einbringen und ich habe das Bild. Und ich kann alle diese 3 Elemente die für mich die grundsätzlichen wichtigsten Elemente der Kunst sind, in einer Kunst zusammenführen. Und das ist dann der Film. Und das ist für mich die Faszination des Films schlussendlich. Das ist für mich Film und Kino.
Er ist einer der interessantesten Filmemacher in der Schweiz für mich. Und seine Filme sind immer sehr speziell. Man merkt auch vor allem an den Bildern, dass er eigentlich eine Ausbildung hat als Zeichnungslehrer, also sich mit Kunst auch auseinandersetzt, bildende Kunst. Das, denke ich, merkt man sehr gut an seinen Bildern, wie er die behandelt. Dann hat er auch eine gute Hand, immer sehr spezielle Themen auszusuchen, also nicht gerade alltägliche. Wenn er mir dann jeweils das Exposé schickt oder so, denke ich jeweils, oh, mutig, so ein Thema in einem Film zu verpacken. Aber bis jetzt hat mich eigentlich jedes Mal das Resultat super positiv überrascht. Also ich finde, die Filme sind sehr eigenständig und ich bin sicher, die kann man auch in 20 Jahren noch genießen.
Ich meine, das ist ja interessant, ob die Filme überhaupt alt werden und wie sie alt werden. Es gibt ja Filme, nach 3 Jahren empfinde ich die schon als alt, als irgendwie nicht mehr aktuell, oder? Und dann gibt es ja Filme, wir schauen uns Filme von Chaplin an oder von Buñuel und sie sind neu, sie sind frisch, sie sind von Belang. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass diese Filme mal alt werden, nicht? Und das ist natürlich schon eine große Hoffnung, die ich habe, dass meine Filme nicht so schnell alt werden.
Bis 45 war ich dann im Aktivdienst. Das waren die schlimmsten Jahre. Über dem Rhein wurde geschossen und bombardiert. Ja, wir haben das hautnah erlebt. Hautnah.
Und den Feind hast du nie gesehen im Krieg?
Doch, doch. Wir mussten da Wache schieben, damit die Flüchtlinge nicht herein konnten.
Die Flüchtlinge waren ja nicht der Feind.
Feind in dem Sinne nicht. Aber wir mussten ihnen sagen, dass sie nicht herein durften. Man hat einfach den Auftrag gehabt, die Schweiz zu verteidigen.
Wusste man da schon von den Konzentrationslagern?
Doch, doch. Das wusste man schon lange. Du hast nur daran gedacht, dass ja keiner hereinkommt, damit der Schweiz nichts passiert. Man war einfach ein anderer Mensch in der Uniform. Da vergisst du vieles von diesen zivilen Dingen. Die Feinfühligkeit weicht irgendwie. Man wird nüchterner. So kalt fast. Das hat über vieles hinweggeholfen, von dem man heute sagen würde, das hätte ich nicht können. Aber das hat man dort einfach können. Und man musste es ja auch, oder?
Für Peter ist der Sound, also nicht nur Musik, auch Geräusche, Musik und Geräusche, ist eine sehr, sehr wichtige, also ist eine sehr eigenständige Ebene im Film.
Ich frage dann aber auch noch den Musiker und sage, kannst du mir einen Sturm im Wald herstellen, elektronisch, nicht? Kannst du mir das auch als Musik geben oder als Geräusch elektronisch, künstlich hergestellt? Und ich mische das dann, sodass man nicht mehr unterscheiden kann, was ist Original, was ist Natur und was ist jetzt Elektronik.
Also mein Instrumentarium benenne ich Cracked Everyday Electronics oder auf Deutsch geknackte Alltagselektronik. Und wichtig ist eigentlich Alltagselektronik, weil seit 1984 habe ich mich damals entschlossen, nur noch geknackte Alltagselektronik zu spielen. Und die Elektronik hat sich in der Zeit sehr stark verändert. Viele Sachen, die ich heute benutze, die hat es damals noch gar nicht gegeben. Zum Beispiel Veloblinklampen, die direkt Sound machen.
natürlich mit Adaptern. Damals habe ich zum Beispiel mit einem alten Diktiergerät, das so eine Magnetfolie hatte in Form eines A4-Blattes auf einer Walze. Das war für mich eine Art Sampler. Also ich konnte da während dem Konzert Sachen aufnehmen und direkt wieder abspielen und loopen. Also wenn man den Tonkopf festhielt, dann hatte man einen Loop. Man konnte die Länge des Loops natürlich nicht verändern, aber dafür die Geschwindigkeit. So hat sich über die Jahre eigentlich auch das Instrumentarium verändert.
Im Traum werde ich heute noch Musiker, das wäre mir wahrscheinlich lieb gewesen. Ich träume davon, Musiker zu sein. Ich habe mal angefangen mit Trompete und Saxophon. Bei der Trompete hatte ich Miles Davis als Vorbild und bei Saxophon hatte ich John Coltrane als Vorbild. Und da habe ich mich selber so schnell und so gründlich frustriert, indem ich einfach gesehen habe, du wirst nie auch nur in die Nähe kommen. Das war mein Gefühl, dass ich sofort wieder aufgehört habe damit. Ich denke, dass Film und Musik sowieso sehr viel gemeinsam haben. Beides spielt sich in der Zeit ab. Beides hat sehr viel mit Rhythmus und Aufbau zu tun. Ich glaube, ich benutze den Film, um Musik zu machen. Also ich denke in musikalischen Kategorien, wenn ich einen Film aufbaue. Es ist für mich wie eine symphonische Komposition. Ich stelle mir vor, das ist jetzt das Ouvertüre und dann kommt der erste Akt und dann und so weiter. Ich denke in diesen Kategorien. Ich glaube, ich denke sehr, sehr musikalisch, wenn ich an einem Film arbeite. Und es ist für mich auch unheimlich wichtig, dass das stimmt für mich, der Soundtrack. Also im Signus Koffer gibt es ja auch viel ganz verschiedene Musik, oder? Die Blasmusik am Anfang, das ist Appenzeller Musik. Das ist eigentlich Volksmusik aus Appenzell. Also ich habe Roman schon sehr lange gekannt. Also wir haben viel zusammen gemacht. Ich habe vor allem ihm geholfen, also bei seinen Experimenten und Ausflügen. Wir haben braucht er manchmal jemanden, der auch dokumentiert, der Fotos macht oder der das auf Film aufnimmt, auf Super 8 damals noch. Ich bin sehr gerne mit ihm unterwegs gewesen. Es war immer unglaublich inspirierend, ihm zuzuschauen und mit ihm unterwegs zu sein, seinen Blick einfach zu teilen. Wir haben auch Reisen gemacht, mehrere Reisen, dann vor allem nach Polen, wo ich mit ihm begleitet habe. Er hat aber dann auch mir geholfen wiederum, also im Gegenzug, wenn ich etwas gebraucht habe für den Film. Man hatte kein Geld, man hat sich einfach gegenseitig ausgeholfen, oder? Ja, und irgendwann habe ich dann mal eine längere Dokumentation gemacht, etwas, was ich, eine sehr, sehr schöne Arbeit von ihm, die heißt Zündschnur. Das ist eine Zündschnur, hat er gelegt von Appenzell bis St. Gallen, 20 Kilometer, oder? Er ist in Appenzell aufgewachsen und lebt in St. Gallen. Er hat gesagt, er möchte noch einmal wie Abschied nehmen, wie als Pilger, ganz langsam von Appenzell nochmal die Strecke nach St. Gallen. Und das heißt, er folgt immer dem Funken der Zündschnur, dort, wo sie brennt. Und das hat insgesamt, glaube ich, 20 Tage gedauert, nicht? Bis der Funke war. Und er war immer beim Funken, die ganze Zeit. Und ich habe das gefilmt. Und wir hatten null Geld. Der Film ist so, ja, wie halt wie ein Film aussieht, wo du einfach überhaupt kein Geld hast. Aber trotzdem, es war eine so wunderschöne und tolle Arbeit. Da war ich richtig wütend am Schluss und habe gesagt, jetzt möchte ich einen Film machen, wo wir Geld haben. Ich möchte einen Film fürs Kino machen. Und daraus ist dann die Idee entstanden, Signus Koffer zu machen. Ich habe ein Drehbuch geschrieben. Und so ist es dann dazu gekommen, dass wir Signus Koffer über 4 Jahre hinweg hat es gedauert. Es war ein sehr, sehr, sehr aufwendiger Film mit vielen Reisen. so ist dann Sigmunds Koffer entstanden schlussendlich. Bei Roman ist es natürlich so inzwischen, das weißt du ja auch, also der ist ein berühmter Künstler. Und wenn man als Künstler es schafft, wirklich in die ersten zwei Galerien der Welt zu kommen, dann hast du ausgesorgt für dein Leben, dann bist du ein reicher Mann. Also ich würde jetzt mal sagen, Roman hat keine finanziellen Probleme mehr. Er wird jede Arbeit finanzieren können, die er möchte. Das gönne ich ihm auch sehr. Bei mir ist es so, als Schweizer Filmer, mit der Arbeit, die ich mache, mit meinen essayistischen Filmen, da kannst du nicht reich werden. Aber ich habe immerhin einfach mir ein gewisses Vertrauen bei den Behörden erarbeitet, sodass ich mittlerweile meistens Geld kriege, wenn ich für ein neues Projekt Geld beantrage, dass es mittlerweile für mich nicht mehr so schwierig ist, auch Geld zu kriegen. Das hat sich geändert, was natürlich auch sehr erfreulich ist. Also ich bin nicht mehr so am Hungertuch nagen wie früher, das ist nicht mehr so das Problem jetzt.
Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass das Publikum in der Regel die schlechten Filme den guten vorzieht. Die Frage ist, welche Konsequenzen wir als Filmemacher daraus zu ziehen haben und die Filmförderer.
Über Hochfelden möchte ich wandern, über Hochfelden möchte ich wandern, über Hochfelden möchte ich wandern, über Hochfelden möchte ich wandern. Bei Glattfelden möchte ich rasten, bei Glattfelden möchte ich rasten, bei Glattfelden möchte ich rasten, bei Glattfelden möchte ich rasten. Nach Rheinfelden möchte ich ziehen, nach Rheinfelden möchte ich ziehen, nach Rheinfelden möchte ich ziehen.
Wenn ich ins Museum gegangen bin, war das für mich wie eine kleine Wallfahrt. Da bin ich noch zum Konservator gegangen, bitte zeig mir noch das alte U-Matic-Band von Dieter Roth, oder? Und dann hat er das hervorgeholt und mir gezeigt. Und es war schon ganz alt, du siehst es ja auch im Film, es ist schon halb zerfallen, das Band. Aber es ist einfach wunderbar, oder? Peter Weibel hat es gedreht übrigens. Dieter Roth ist so eine Begleitung, eine Art. Es gibt so Leitfiguren, das kennst du sicher auch im Leben. Verschiedene Künstler, die immer wieder auftauchen, die einfach wichtig sind. Man liest immer wieder, man sieht sie immer wieder. Sie sind inspirierend und sie sind auch tröstend.
Auf der Regensburg möchte ich überwintern, auf der Regensburg möchte ich überwintern, auf der Regensburg möchte ich überwintern.
Er hat ja viel geschrieben, oder? Die ganzen Scheiße-Gedichtlesungen zum Beispiel. Die fand ich sehr inspirierend und auch berührend zum Teil, was er gemacht hat. Oder? Ich kannte sie als Kunstvideo, also vom Museum her, oder?
Die Lägern möchte ich durchstreifen, die Lägern möchte ich durchstreifen, die Lägern möchte ich durchstreifen. In Bülach möchte ich an Walchen bleiben, in Bülach möchte ich an Walchen bleiben, in Bülach möchte ich an Walchen bleiben, in Bülach möchte ich an Walchen bleiben. Ich kann es nicht mehr lesen. Ich kann es nicht mehr lesen, ich müsste überhaupt.
Ich kenne Peter nun wirklich schon sehr lange. Für ihn ist die Kunst das Leben, so nehme ich ihn wahr. Es ist wirklich das Blut, das ihm durch die Adern fließt. Er ist einfach wahnsinnig interessiert, ja, an Werken von anderen Künstlern. Er ist wirklich jemand, der sehr rege ins Museum geht, ins Kino geht, liest. Er ist wirklich ein sehr interessierter Mensch. Ja.
Bin immer wieder sehr offen, um etwas Gescheites wirklich zu erfahren, was mir hilft im Leben, um etwas zu verstehen. Manchmal geschieht das über Literatur, indem ich etwas lese, im Buch, in der Zeitung oder ein Mensch, ein Freund, der mir etwas Kluges sagt. Das versuche ich mir dann schon einzuprägen und zu merken. So im Laufe des Lebens gibt es so ein Gefühl einfach mehr, das einem trägt. Was führt zur Wahrheit und was führt überhaupt nirgendwo hin? Ich versuche einfach diesem Instinkt zu folgen und nicht einem bestimmten Leitsatz.
Ich finde, dass Peter sich nie hat brechen lassen in dieser ganzen Tendenz zum Mainstream, dass er immer stur geblieben ist und eigenwillig und widerspenstig in seiner künstlerischen Arbeit.
Ja, ich habe ein nächstes Filmprojekt. Das wird sehr schwierig werden, weil ich krank bin und mich mit dieser Krankheit herumschlage Und weil ich ja von nichts anderem erzählen kann als von mir selber, werde ich auch von dieser Krankheit erzählen. Also ich werde versuchen, einen Film zu machen aus der Perspektive des Krankseins, das Leben zu verstehen und auch zu reflektieren aus einer ganz neuen, anderen Perspektive, als ich das sonst gewohnt bin, und darüber nachzudenken, also über früher, über Zukunft. Es wird dann sicher ein sehr nachdenklicher Film sein. Es ist erstaunlich, ich habe das nie bewusst gemacht in meinen Filmen eigentlich, in dem Sinne, wie man so schön sagt, über den Tod nachgedacht. Ich glaube, ich habe mir da nie so ganz spezielle Gedanken gemacht. Mir ist dann einfach aufgefallen, als ich den Film gemacht habe, The Sound of Insects, ein Film, der explizit über den Suizid eines Menschen handelt und nur vom Tod handelt, äußerlich. Da habe ich mir natürlich schon viele Gedanken darüber gemacht. Die Leute haben mich natürlich auch gefragt, beschäftigst du dich mit dem Tod? Und komischerweise musste ich da immer wieder sagen, es ist nicht so. Sound of Insects ist zwar ein Film über einen Menschen, der sich zu Tode hungert, und es wird auch immer wieder der Tod thematisiert, aber es ist im Grunde genommen ein Film über das Leben. Also es ist ein ganz extremer Film über das Leben, eine Herausforderung des Lebens. Und Hans im Glück, ein Film, der so etwas Heiteres hat im Ansatz, nicht, wo ich einfach losziehe und, sag jetzt mal so gedankenlos, halt einfach daherplappere, mir im Nachhinein den Film angeschaut habe und gedacht habe, es ist ein Film über den Tod. Also ich habe noch nie in einem Film so sehr über den Tod reflektiert wie im Hans im Glück.
Also Vaters Garten ist der vierte Film, den ich geschnitten habe für Peter Lichti. Ich habe angefangen, das erste, das war Hans im Glück. Dann ging es weiter mit Hardcore Chamber Music, dann Sound of Insects und jetzt sind wir aktuell bei Vaters Garten. Was mir persönlich auch sehr gut gefällt, das ist Peters Humor. Ich finde, Peter hat einen ganz eigenen Humor und ich finde eigentlich in all seinen Filmen bricht er auch immer wieder durch und in den traurigsten, tragischsten Momenten muss man dann halt plötzlich doch lachen. Ohne dass es irgendwie verkitscht würde oder lächerlich würde. Es ist immer auch dieser ironische Blick und es ist nie ein falsches Lachen. Und ich finde diese Kombination manchmal wirklich sehr, sehr schön von dieser Traurigkeit und trotzdem bleibt das Lachen.
Ja, sicher. In gewissen Dingen ist Papi der Stärkere, wenn es ums Befehlen geht. Ich bin mental stärker, obwohl ich depressiv bin. Ich kann sagen, wie mir zumute ist, und er nicht. Ich weiß nicht, was er denkt. Darüber kann er nicht reden. Aber ich habe den Max wahnsinnig gern. Er hat so viele Qualitäten.
Also im Grunde genommen habe ich keine bestimmten Erwartungen ans Publikum. Ich kümmere mich relativ wenig. Hoffe natürlich, dass ich verstanden werde vom Publikum. Also dass man zum Beispiel bei diesem Film Vaters Garten, dass das nicht nur als kleine Familiengeschichte gesehen wird, sondern dass man das auch über die Familie Lichti hinaus als ein Film über Generationen sieht, über eine verschwindende Generation, über eine ganze Generation, mit ihren ganzen Werten, mit ihren Vorstellungen, die auch verschwinden mit ihnen. Zum Teil sind wir sehr froh, dass diese Werte verschwinden. Und zum Teil werden wir es wahrscheinlich noch bedauern, dass das jetzt verschwunden ist. Und meine Eltern sind einfach noch die letzten Passagiere auf diesem Dampfer, nicht? Die sind jetzt gegen die 90. In ein paar Jahren wird es diese Generation eigentlich nicht mehr geben. Und ich würde sagen, das ist die letzte Generation, die noch nicht globalisiert ist. Und es ist eine Generation gleichzeitig, die wir alle kennen, die wir verstehen. Wir alle sind mit diesen Werten groß geworden. Wir kennen sie, Wir alle haben Eltern, wir alle haben uns in irgendeiner Form damit herumgeschlagen. Und ich hoffe natürlich, dass das Publikum ein Echo findet im Film. Ich stelle mir vor bei diesem Film, dass die Leute im Kino sitzen und immer jeder sieht zwei Filme. Einer sieht Vaters Garten, aber sehr schnell wird der eigene Film abgehen von der eigenen Kindheit mit den eigenen Eltern.
Das Bild von Ihnen wird augenblicklich verzaubert, wenn ich Sie mir zu dieser Musik vorstelle. Alles Profane, dem Sie sich im Leben mit Leib und Seele verschrieben haben, fällt augenblicklich ab von Ihnen. Wie kommt es, dass meine unscheinbaren alten Eltern geradezu organisch hineinpassen in den Rahmen dieser absolut großartigen Musik? Ich versuche zu vergleichen. Schöne junge Menschen, herausragende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, tolle Schauspieler, Milliardäre und Weltumsegler, bei keinem dieser Vorzeigemenschen gelingt es mir, sie mit Bachs Musik in Einklang zu bringen. Bei den einfachen Gesichtern hingegen, gezeichnet von einem langen, oft mühsamen Leben, findet die Synthese mit Bachs erhabener Musik ohne jedes Bemühen statt. Auf unerklärlichem Weg vollzieht sich hier eine Läuterung, die ihnen ruhigen Glanz und Würde verleiht. Ist es das, was Robert Walser meinte, als er schrieb, »Wie oft unterschätzt man doch die stillen, unauffälligen Naturen, und doch sind sie es, die die Menschheit zusammenhalten.«
Aua.
Ja, die Eltern, was die dazu sagen. Beide hatten natürlich Angst vor der Premiere, so ich auch, also vor ihnen den Film zu zeigen. Und Mutter hat mir dann nach dem Film sofort gesagt, sie sei sehr erleichtert. Also sie hätte sich gefürchtet vor dem Film und sie hätte sehr vieles erkannt, was wahr ist in dem Film, oder? Sie hat sich gefreut eigentlich über den Film. Und Vater hat gesagt, er ist vor allem mit sich beschäftigt gewesen, natürlich mit dem Eindruck, den sein eigenes Gesicht auf der Leinwand auf ihn macht. Ob er da nichts Dummes sagt, ob er war sehr... darauf bedacht, dass er eine gute Gattung macht, sagt man in der Schweiz, nicht? Und eben nicht doof aussieht, nichts Dummes sagt und auch, dass sein Garten toll aussieht, das war ihm wichtig. Und das hat er auch so gesagt und er hat auch zugegeben, dass er so damit beschäftigt war mit diesen Dingen, dass er den Rest des Films eigentlich nicht so mitgekriegt hat.
Mein System, gedanklich und seelisch weiterzukommen, ist nur eines unter vielen. Es fällt mir trotzdem nicht leicht, auch andere zu akzeptieren. Und richtig verstehen werde ich sie wohl nie. Doch man braucht ja nicht alles zu verstehen. Es ist nicht gesund, alles verstehen zu wollen. Lernen kann auch bedeuten, etwas anzunehmen, ohne gleich zu verstehen. Lernen kann auch Toleranz und Großmut heißen. Naivität und Klugheit schließen sich nicht aus. Vielleicht bedingt die wahre Klugheit sogar ein Stück Naivität, um auch das Unerwartete mit einzuschließen. Ich denke natürlich an meine Eltern, ich denke an Robert Walser, ich denke aber auch an die vielen mir persönlich bekannten Menschen, die ich für klug halte. Vielleicht denke ich wegen ihnen so und vielleicht wäre ich auch ohne sie darauf gekommen. Der Hund ist dicker geworden, wir alle sind dicker geworden, das heißt nicht, dass es uns besser geht. Das heißt auch nicht, dass es uns schlechter geht. Wir sind einfach dicker geworden, gewachsen quasi. 20 Jahre lang war der Sohn den Vorstellungen seiner Eltern ausgesetzt. 40 Jahre später erlaubt er sich, den Spieß umzudrehen und ein Jahr lang dasselbe zu tun. Er hat diesen Film für sich gedreht. Und er bedankt sich bei seinen alten Eltern, dass sie ihn gewähren ließen.
Liechtis Hasen. Feature von Grace Yoon. Mit Zitaten aus dem Film Vaters Garten und aus dem Buch Klartext von Peter Liechti. Im Originalton hörten Sie Peter Liechti, Norbert Möslang und Tanja Stöcklin. Sprecher Ulrich Nöten. Ton Peter Awa und Bettina Mikula. Assistenz Sylvia Vormelker. Regie Grace Yoon. Redaktion Renate Jurzig. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Österreichischen Rundfunk 2014.
Filme von Peter Lierti sind an diesem Wochenende auch im Fernsehen zu sehen. Etwa das Porträt über Roman Siegner mit dem Titel Siegners Koffer. Am Sonntag mittags um 12 auf SRF 1. Oder aber dann am Sonntagabend um 23.20 Uhr Lierti's berührendes Selbstporträt Hans im Glück, ebenfalls auf SRF 1.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.